Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen. Und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Mittwoch, der 7. Januar und wir sprechen über den historischen DAX-Tag, was Trump eigentlich ausgerechnet mit Grönland will und wir verraten euch die besten Dividendenperlen fürs neue Jahr. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt wie immer die wunderbare
Sina Osterholt und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Wir sind zurück aus unserer kleinen Weihnachtspause und wünschen euch natürlich ein frohes und gesundes neues Jahr und natürlich ganz viele neue Höchststände im Depot. Das wünschen wir uns alle. Langweilig wird 2026 sicher nicht. Das haben die ersten wenigen Tage des neuen Jahres schon gezeigt mit Venezuela und jetzt natürlich auch Grönland. Es geht munter bekloppt weiter, könnte man sagen. Und wir versuchen natürlich ganz rational den Überblick für euch zu behalten.
Aber erstmal gibt es gleich was zu feiern im neuen Jahr und damit meine ich nicht nur, dass wir den Podcast wieder starten dürfen. Ja. Der DAX hat heute erstmals die Marke von 25.000 Punkten übersprungen. Wie gut, dass ich erst gestern meinen dreifach gehebelten DAX-ETF verkauft habe.
Was soll ich sagen? Timing is a bitch. Buy and hold heißt doch das Prinzip. Ist viel stressfreier.
Aber nicht bei gehebelten Sachen.
Das stimmt allerdings. Aber der DAX, deswegen kann ich dich ein Stück weit verstehen, ist ja auch gefühlt irgendwie der langweiligste Index auf der Welt. Dazu gibt's dann gleich noch ein kleines Bonbon in der Rubrik Zahl des Tages. Da fällt mir eigentlich übrigens gerade ein, warst du eigentlich überhaupt schon auf der Welt, Sina, als der DAX an den Start gegangen ist?
Nein, tatsächlich. Genau 10 Jahre später bin ich erst auf die Welt gekommen. Also das war 1998.
Scheiße, bin ich alt, möchte ich dazu sagen. Oder du glücklicherweise jung. Ja, danke. Sehr schön für diesen fiesen Seitenhieb hier gleich mal zu Jahresanfang. Aber mir fällt da gerade eine kleine Anekdote ein aus den 90er Jahren. So alt bin ich ja schon wieder. Früher gab es nämlich tatsächlich immer eine riesengroße, fette Sahnetorte auf dem Parkett von der Deutschen Börse für die Händler. Immer dann, wenn es eine neue 1.000-Punkte-Marke quasi übersprungen wurde oder geknackt wurde. Das Ganze passierte tatsächlich bis zur 8.000er-Marke im März 2000. Das war übrigens auch die gleiche Zeit, zu der hier Focus Money an den Start ging. Danach hat es aber ziemlich lang gedauert, bis die nächste 1.000er-Marke fiel, und zwar bis in den Herbst 2013. Und bis dahin hat die Deutsche Börse offensichtlich diese Tortentradition offensichtlich vergessen gehabt oder es hat ihr einfach zu lange gedauert.
Aber zumindest hat vergangenes Jahr sich der DAX wieder ziemlich gut geschlagen. Ja. 23% ging es mit dem deutschen Leitindex wieder bergauf. Tagesgewinner heute war Zalando mit mehr als 6%. Tagesverlierer mit fast 6% minus war Scout24. nämlich weil das Unternehmen seinen Finanzchef im Frühjahr austauscht. Das sorgte natürlich für Verunsicherung.
Der DAX ist in Europa heute die große Ausnahme. Die restlichen größeren Indizes sind noch irgendwie im Urlaubsmodus, so wie ich heute. Stoxx 600, FTSE 100, CAC 40, alle irgendwie leicht im Minus. Und auch in den USA fehlt so ein bisschen der Schwung. Der S&P schafft immerhin jetzt gerade am Nachmittag, wo wir aufnehmen, ein neues Allzeithoch. Das zweite schon in diesem neuen kurzen Jahr, ist aber im Moment ehrlicherweise überschaubare 0,2% im Plus. Der Nasdaq immerhin 0,4% im Plus. Alle warten natürlich auf diverse Konjunkturdaten, die die Woche noch kommen und vor allem, wie es denn mit den neuen Krisenherden Venezuela und Grönland so weitergeht.
Ja, und ein paar Ausreißer, die gab es heute natürlich trotzdem. Michael Saylors Bitcoin Investment Vehicle Strategy stieg um 6%. Der Indexanbieter MSCI hat vorerst den Plan verworfen, Bitcoin-Firmen aus den großen Indizes zu entfernen. Damit müssen ETF und Fonds also nicht Strategy verkaufen.
Mobileye steigt heute sogar um satte 10%. Das Unternehmen, das ja Systeme fürs autonome Fahren entwickelt, übernimmt das israelische Startup Manti Robotics für rund 900 Millionen Dollar. Der Zukunft soll Mobileye bei der Entwicklung von humanoiden Robotern helfen.
Auch für die Lufthansa-Aktie ging es endlich mal wieder kräftiger bergauf, nämlich um mehr als 3%. Morgan Stanley hat die Aktie dann auch von Verkaufen auf Kaufen hochgestuft und ist überzeugt vom Turnaround, den die Lufthansa bei der Profitabilität vollzieht.
Und dann sorgte heute noch Bayer für eine Überraschung. Der Konzern hat nämlich Pfizer, BioNTech und Moderna in den USA verklagt wegen angeblicher Patentverletzungen bei mRNA-Impfmitteln. Scheinbar ist ihnen nämlich aufgefallen, dass die übernommene Monsanto doch irgendwie für irgendwas gut ist, denn der Saatgutkonzern soll bereits in den 1980er Jahren ein Patent angemeldet haben für ein Verfahren zur Stabilisierung von mRNA, das Monsanto für die Entwicklung eigentlich von widerstandsfähigeren Nutzpflanzen nutzte.
The bigger picture. Das bewegt Wirtschaft, Politik und Börse.
Fangen wir mal mit erfreulichen Nachrichten aus Europa an. Die Inflation ist zum Jahresende in der Eurozone weiter gefallen. Im vierten Quartal verteuerten sich Waren und Dienstleistungen um nur noch 2%. Damit liegt die Inflationsrate im Zielbereich der EZB.
Und auch in Deutschland gab es erfreuliche Nachrichten, denn trotz allem Jammern und Wehklagen und der Konjunkturflaute ist der Umsatz im deutschen Einzelhandel tatsächlich deutlicher gestiegen. Um 3,6% stiegen die Einnahmen im Vergleich zu 2024. Inflationsbereinigt, also real, blieb immerhin ein Plus von noch 2,4%. Auch wenn das Wachstum ehrlicherweise vor allem von einem stärkeren ersten Halbjahr kam, in der zweiten Jahreshälfte lag das Wachstum dann nur noch bei 1,1%.
Und auch in den USA bleibt die Wirtschaft wohl weiter stabil. Heute gab es den Einkaufsmanager-Index ISM für das Dienstleistungsgewerbe und der stieg um 1,8% gegenüber dem Vormonat auf 54,4 Punkte und liegt damit deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Erfreulich bewerteten die befragten Unternehmen vor allem die Auftragseingänge.
Der Subindex stieg um satte 5%. Erfreulich entwickeln sich vor allem die Preiskomponente, sprich ob die Unternehmen mit sinkenden oder steigenden Preisen rechnen. Das ist natürlich ziemlich wichtig für die Inflationserwartungen in den USA und damit natürlich auch für die künftige Zinsentwicklung der Notenbank. Der entsprechende Index sank um 1,1 Punkte auf 64,3 und ist jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit März vergangenen Jahres, also quasi kurz bevor der Zollirrsinn von Donald Trump losging. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass der Index immer noch sehr deutlich im Expansionsmodus unterwegs ist.
Und der Streit zwischen China und Japan spitzt sich weiter zu. Peking hat per sofort einen Exportstopp aller sogenannten Dual-Use-Güter verhängt. Also alle Produkte, die nicht nur zivil, sondern auch militärisch nutzbar sind. Die Liste solcher Waren ist ziemlich lang und betrifft selbst Computerchips, denn die können ja nicht nur in Laptops eingesetzt werden.
Der Streit zwischen den beiden Ländern wird irgendwie immer ruppiger, seit Japans neue Ministerpräsidentin Sanae Takaichi im Amt ist und eine andere Linie in der Taiwan-Frage fährt als ihre Vorgänger. Takaichi hatte öffentlich nicht mehr ausgeschlossen, dass ein möglicher Angriff Chinas auf Taiwan eine militärische Reaktion Japans auslösen könnte. Und das fand China natürlich alles andere als lustig.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Grönland hat fast 57.000 Einwohner, Eisberge so groß wie Wolkenkratzer und ist die größte Insel der Welt. Und Donald Trump wollte sie einfach kaufen. Naja, streng genommen hat er gesagt, die USA könnte Grönland übernehmen, notfalls auch mit militärischer Gewalt.
Grönland ist nicht nur eine Eisfläche, sondern eine strategische Goldmine, geografisch und buchstäblich. Strategisch liegt Grönland zwischen USA und Russland und ist schon seit Jahrzehnten ein sicherheitspolitischer Schlüsselraum.
Besonders die sogenannte GIUK-Lücke, das ist ein Engpass zwischen Grönland, Island und Großbritannien, war während des Kalten Krieges entscheidend, um sowjetische U-Boote zu überwachen.
Und die USA sind natürlich immer noch da. Die Pituffik Space Base, früher Thule Air Base, so wie die Dachboxen, im Nordwesten Grönlands, dient als Frühwarn- und Überwachungsstützpunkt. Heute sind dort etwa 150 US-Soldaten stationiert. Im Kalten Krieg waren es mal 6.000.
Die kürzeste Flugbahn russischer Interkontinentalraketen führt über Grönland und auch über den Nordpol. Die Basis ist also zentral, um die USA zu schützen.
Trump sagt, wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit. Und damit soll das irgendwie auch alles immer erledigt sein. Außerdem denkt er über eine Art goldene Kuppel, wie er es nannte, nach. Ein Raketenabwehrsystem, das die USA vor Hyperschall- und Langstreckenwaffen schützt. Grönland wäre perfekt dafür, sagt Clayton Allen von der Eurasia Group.
Politisch ist die Lage ziemlich heiß. Grönländer wollen keine US-Annexion. 85% lehnen das ab, verständlich. Und Dänemark sagt, Grönland gehört seinem Volk.
Das sehen wir irgendwie alle so und das macht das alles auch so absolut absurd. Trotzdem reagieren natürlich auch die Märkte. Die europäischen Rüstungsaktien stiegen, weil Dänemark angekündigte, 13,8 Milliarden US-Dollar in die Wiederbewaffnung Grönlands zu investieren. Sicherheit kostet eben Geld.
Aber es geht hier auch nicht nur um die Raketen, denn auch die Rohstoffe machen Grönland interessant. Öl, Gas, Uran, Eisen, seltene Erden, all das, was für Hightech, E-Autos, Windkraft und auch für die militärische Technik gebraucht wird. China versucht gerade, seine Monopolstellung bei seltenen Erden geopolitisch auszuspielen. Für die USA wäre Grönland da ein Backup.
Die Insel ist aktuell eher so ein Fischerparadies, denn der Fischfang dominiert die Wirtschaft. Dann gibt's noch etwas Tourismus und ein bisschen Bergbau. Um die Bodenschätze richtig auszubeuten, müsste man große Mengen an Arbeitskräften und Spezialisten aus dem Ausland ins Land holen.
Und ein paar aktive Bergbauprojekte gibt es trotzdem. Einmal Greenland Ruby baut Rubine und Rosa Saphire ab. Lumina Sustainable Materials fördert Feldspat für Dämmstoffe. Und Energy Transition Minerals, ehemals Greenland Minerals, die wollen seltene Erden und Uran ausbauen. Die Genehmigungen sind hier aber eher schwierig.
Auch internationale Investoren sind natürlich schon da. Neo Performance Materials beispielsweise für seltene Erden, Almira Ventures aus Dubai im Bereich Zink- und Bleiprojekten. Sogar Großkonzerne wie Anglo American könnten bald aktiv werden.
Und für Anleger heißt das, die wenigen Unternehmen sind sehr spekulativ. Aber langfristig könnten die Chancen riesig sein, gerade bei Gold, Kupfer, Nickel oder auch bei den seltenen Erden.
Ein gutes Beispiel dafür ist Gold. Amarok Minerals hat etwa die Nalunaq-Goldmine. Dort werden aktuell 320.000 Unzen Gold abgebaut. Das Ziel sind 2 Millionen Unzen. Der Kurs der Aktie schwankt, aber der Trend folgt quasi Goldpreis und natürlich auch der Grönland-Diskussion.
Und wer sich jetzt noch mehr darüber informieren will, kann den aktuellen Artikel von unserem Kollegen Johannes Heinritzi auf Focus Plus lesen. Den Link packen wir wie immer in die Shownotes.
Geldidee. Inspiration für dein Depot und deinen Geldbeutel.
Heute geht es mal um Dividenden. Für die einen ist es das wichtigste passive Einkommen und für die anderen irgendwie ein lästiges Steuerübel. Aber Dividenden sind nicht nur so ein kleiner Bonus, sie bringen richtig Performance, vor allem natürlich hier in Deutschland und in Europa. Allein bei DAX-Aktien kamen in den letzten 20 Jahren rund 40% der Gewinne aus Dividenden. Bei Eurostoxx 50 Werten waren es sogar noch mehr.
Und in Deutschland starten die Dividenden ziemlich früh. ThyssenKrupp und Siemens zahlen schon im Februar. Auch Siemens Healthineers, Infineon und Aurubis sind früh dran. Insgesamt fließen in Deutschland rund 70 Milliarden Euro an Dividenden. Das ist ziemlich viel. Die DAX-Unternehmen machen davon mehr als 2/3 aus.
Grund genug also für uns, das Datenterminal Bloomberg mal anzuschmeißen und ins Rauchen zu bringen und für euch nach den wichtigsten und spannendsten Dividendenzahlern Ausschau zu halten. Was in diesem Jahr denn so alles möglich ist, das sind natürlich teilweise immer noch Schätzungen, da natürlich auch die meisten Bilanzen noch nicht veröffentlicht sind und damit die finalen Dividenden. Also deswegen ist das immer noch mit ein bisschen Vorbehalt betrachtet, aber natürlich sind die Analystenschätzungen meistens nicht so wahnsinnig weit davon entfernt. Wenn wir mal nach Deutschland schauen, sind ein paar recht große, spannende Namen dabei, die richtig dicke Dividenden in diesem Jahr bieten könnten. Zum Beispiel Evonik kennen wir alle mit einer geschätzten Dividendenrendite in diesem Jahr von 8,9% oder PEH Wertpapier mit 8,5%. Sixt, die Autovermietung, könnte es im Moment auf 7,5% Dividendenrendite bringen und dann gibt's noch Lifehite mit auch über 7%.
Und auch in Europa gibt es einige Chancen. Vor allem in Norwegen bei dem Unternehmen Vår Energi, da gibt es 14,8% Dividende. In Österreich gibt es bei dem Unternehmen OMV 9,3%. Der britische Wohnungsbau Taylor Wimpey vergibt 9,2% und die holländische Volta Finance, die vergeben 9,6%.
Kehrseite der ganzen Veranstaltung ist natürlich das leidige Thema Quellensteuer. Die Holländer und die Briten sind etwas freundlicher, was das Thema angeht. Das solltet ihr natürlich auf dem Auge oder auf dem Zettel haben, auf dem Schirm haben. Ansonsten hält man sich dann einfach am besten natürlich an die deutschen Unternehmen. Und wer so gar keine Lust hat, nach Einzelaktien Dividendenperlen zu schauen, kann das natürlich wie immer auch über Dividendenfonds spielen. Ein Topfonds ist zum Beispiel der Invesco Global Equity Income Fund, weltweit aktiv. Sucht da die soliden Firmen, reinvestiert die Dividenden wieder. Die größten Positionen sind Microsoft, Rolls-Royce, Canadian Pacific, USA kommen insgesamt auf 40% Anteil. Großbritannien immerhin macht 22% aus und die Niederlande 8%. Alternativ gibt es natürlich auch den Fidelity European Dividend Fund. Der hat eher den Fokus auf Europa, auf nachhaltig und steigende Dividenden. Da sind natürlich Unternehmen drin wie Inditex, Total Energies, Ahold, Allied Irish Bank, ein paar britische, französische und niederländische Unternehmen mit Renditen, Dividendenrenditen immer zwischen 4% und 6%. Und dann gibt es natürlich auch noch in Europa ein passives Produkt, nämlich ein ETF auf europäische High Dividends von Amundi. Die Links packen wir natürlich und die WKNs wie immer unten in die Shownotes.
Und unser Kollege Bernd Johann hat sich die Dividenden für den aktuellen Focus Money Titel einmal genauer angeschaut. Daher haben wir natürlich auch all die Infos. Den Artikel dazu gibt es ab Freitag am Kiosk oder schon jetzt auf Focus Plus.
Die Zahl des Tages.
Das ist die 3, eine quasi ziemlich kleine kümmerliche Zahl, denn nur 3 deutsche Unternehmen befinden sich in den Top 100 der nach Börsenwert größten Unternehmen der Welt. Das zeigt eine neue Untersuchung der Beratung EY. SAP liegt auf Platz 45 und hat im Vergleich zum Vorjahr doch satte 13 Plätze verloren. Siemens ist auf Rang 73 und die Allianz auf Platz 98. Immerhin haben wir mit Airbus als deutsch-französischem Konzern noch einen 4. DAX-Konzern in den Top 100 mit Platz 89. Entschuldigung.
Und natürlich wenig überraschend wird die Liste der wertvollsten Unternehmen der Welt von US-Konzernen dominiert. 60 der 100 Unternehmen kommen aus Amerika. In den Top 10 gibt es nur 2 Nicht-US-Konzerne. Der Ölkonzern Saudi Aramco auf Rang 8 und der taiwanesische Chip-Konzern TSMC auf Platz 10.
Der Kopf des Tages
ist Greg Abel. Nach langer Vorankündigung hat Abel seinen Posten als Nachfolger des legendären Warren Buffett als Chef von Berkshire Hathaway angetreten. Jetzt zum Jahreswechsel. Als kleines Zuckerl gibt's erstmal eine ziemlich ordentliche Gehaltserhöhung. So gehört sich das. 25 Millionen Dollar wird er in Zukunft in diesem Jahr verdienen. 19% mehr als bisher als Buffetts Stellvertreter.
Kein Vergleich ist das Gehalt natürlich zum Lohn seines Vorgängers und Förderers. Buffett selbst hat über Jahrzehnte ein Jahresgehalt von, festhalten, schlappen 100.000 Dollar erhalten oder sich selbst gegönnt. Sein Vermögen machte er mit den Berkshire-Aktien, die er hält und die ihn zwischenzeitlich zum reichsten Menschen der Welt machten. Derzeit rangiert er auf Platz 10 der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt mit rund 147 Milliarden Dollar. Da braucht man auch kein dickes Gehalt.
So schaut es nämlich aus. Das sollte doch eigentlich unser Motto für mindestens das neue Jahr und natürlich auch für die kommenden Dekaden sein. Je dicker das Aktiendepot, desto weniger muss man auf sowas Schnödes wie Lohn achten. Und ich würde sagen, mit diesem Schlussmotto für das neue Jahr verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Nicht vergessen, diesen wunderbaren Podcast zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Auch gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr Fragen habt, dann sendet uns einfach eine E-Mail an missionmoney@focus-money.de. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao.
Tschüss.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.